Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die Verteidigungsministerin Claudia Thanner. Schönen guten Abend.
Grüß Gott.
Frau Ministerin, wie jetzt bekannt geworden ist, beträgt das Budgetdefizit in Österreich 4,7%. Befürchten Sie, dass diese Sparmaßnahmen sich auch auf das Heeresbudget auswirken? Also sprich, dass Sie jetzt auch den Sparstift noch einmal neu spitzen müssen?
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich um beides kümmert. Dass das Budget ein ausgeglichenes wird und auf der anderen Seite natürlich auch der Weg hin zu einer modernen Armee auch fortgesetzt wird. Und da steht ja auch im Regierungsprogramm, dass wir eben verteidigungsfähig werden müssen, dass wir einen gewissen Prozentsatz des BIP erreichen im Jahr 2032 bereits mit 2%. Das eine schließt aber das andere nicht aus, wenn man immer effizienter auch werden kann. Aber die Budgetverhandlungen haben ja erst begonnen und da wird man dann sehen, wo man sozusagen etwas auch machen kann. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass jeder auch sieht, wie notwendig es ist, in die eigene Verteidigungsfähigkeit zu investieren.
Aber das heißt, Ihrer Meinung nach, die geplanten Anschaffungen, und da stehen ja einige an, die werden sich auch angesichts dieses Defizits ausgehen oder muss man die noch einmal neu evaluieren?
Na, da ist auszugehen davon, dass das genauso nach unserem Aufbauplan 2032 im Sinne der Mission Vorwärts auch funktioniert. Wir haben das ja in einem Gesetz über alle Parteigrenzen hinweg beschlossen mit dem Landesverteidigungsfinanzierungsgesetz. Ist ja auch unser Aufbauplan drinnen, wann genau was beschafft wird, wann kommen die neuen Hubschrauber, die nächste Staffel Black Hawk beispielsweise, wann wird welche Kaserne auch modernisiert und wo und wann investieren wir eben in die Kommunikationsfähigkeit oder eben auch in die Luftverteidigung. Das ist alles im Gesetz auch enthalten, im Aufbauplan.
Mhm. Wo wird bei Ihnen im Haus gespart? Was haben Sie sich da vorgenommen? Wo muss der Sparstift jetzt angesetzt sein?
Also es gibt immer Möglichkeiten, effizienter zu werden. Wir haben es ja in der letzten Legislaturperiode bereits gezeigt. Dort, wo Abteilungen das Gleiche machen, kann man sicher sich etwas überlegen. Verträge nach außen zu vergeben, Aufträge nach außen zu vergeben, ist auch eine Möglichkeit. Aber ich habe es immer so gehalten, dass ich Budgetverhandlungen nicht über die Medien führe. Bitte daher auch um Verständnis.
Kommen wir zum Sky-Shield. Das Sky-Shield kostet alles zusammen rund 6 Milliarden Euro. Können wir uns das überhaupt noch leisten angesichts dieses enormen Budgetdefizits?
Wir werden es angesichts der Lage ja wohl müssen. Weil wenn man sieht, was sich in der Luft tut, egal ob es um die Bedrohung durch Drohnen geht, Marschflugkörper, Raketen, was auch immer, ist das einfach notwendig, gerade als neutraler Staat, sich auch verteidigen zu können und schützen zu können. Darum geht es ja vor allem. Und wir haben im genannten Aufbauplan bereits ja die kurzen und mittleren Reichweiten noch drinnen. Da ist ja einiges schon beschafft worden. Wir waren in Österreich die Ersten, die den sogenannten Sky Ranger beschafft haben. Das ist ein Gerät, das man aufbaut auf einen Radpanzer und das eben zur Abwehr der verschiedenen Gefahren auch aus der Luft auch dient.
Das heißt aber, Sky Shield wird kommen?
Da gehe ich auf jeden Fall aus davon und Sie haben es ja gehört, der Herr Bundeskanzler hat das noch einmal bekräftigt und das ist eine Beschaffungskooperation, die laufend auch funktioniert, wo man eben gemeinsam dann entscheidet, welche Systeme zu beschaffen sind.
Die FPÖ sieht ja eine Unvereinbarkeit zwischen Sky Shield und der Neutralität. Sie anscheinend nicht.
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Sieht aber auch kein Völkerrechtsexperte oder Verfassungsrechtler so. Weil es geht ja immer darum, dass gerade als neutraler Staat in der Verfassung auch steht, sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln auch verteidigen zu können. Und das heißt natürlich auch gegen die Gefahren in der Luft. Die Entscheidung darüber, wenn beispielsweise ein Objekt in unseren Luftraum eindringt, wie man da damit vorgeht, umgeht, wie man sich davor schützt, das ist eine, die immer natürlich bei uns bleiben muss. Das heißt, das ist nichts anderes als eine Beschaffungskooperation, wie wir es beispielsweise in anderen Bereichen ja auch schon gemacht haben, wenn Sie an die Hubschrauber denken, gemeinsam eben zum Beispiel mit Italien.
Mhm. Außenministerin Beate Meindl-Reisinger hat zuletzt gemeint, dass uns die Neutralität alleine nicht schützt. Die FPÖ ist der Meinung, Beate Meindl-Reisinger sei gerade dabei, unsere Neutralität abzuschaffen. Teilen Sie die Meinung von Beate Meindl-Reisinger?
Ich glaube, da hat sie absolut recht. Die Neutralität, das Wort oder etwas, das in der Verfassung steht, allein, das schützt uns nicht. Das war im Übrigen eine Formulierung, die ich auch schon verwendet habe. Das, was uns schützt, ist eine Neutralität, die man auch verteidigen kann mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Auf die Mittel nebenbei hat man halt in der Vergangenheit vergessen. Das haben wir mit dem Aufbauplan 2032 Plus jetzt geändert mit unserer Mission Vorwärts. Und wir sind auf einem richtigen Weg hin dass wir die Österreicherinnen und Österreicher schützen können. Und da kann ja wohl niemand etwas dagegen haben. Und nebenbei zur vorigen Frage noch mal, was Kaischel anbelangt. Ich meine, die Schweiz ist geradezu das neutrale Land und die ist ja auch mit dabei. Also.
Aber ist die Neutralität überhaupt noch zeitgemäß Ihrer Meinung nach in der jetzigen auch geopolitischen Situation?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sowohl die Neutralität auch leben, die militärische Neutralität, die in der Verfassung ist, nebenbei auch im Regierungsprogramm noch einmal so festgehalten ist, und auf der anderen Seite trotzdem ein glaubwürdiger Partner im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind. Was meine ich damit? Wir haben unsere Soldatinnen und Soldaten in sehr vielen friedenserhaltenden Missionen im Einsatz, wenn Sie beispielsweise an den Westbalkan denken, Kosovo NATO geführt, EUFOR Althea in Bosnien von der Europäischen Union geführt, und leisten da wirklich auch einen wichtigen Beitrag, das heißt, wohl neutral zu sein, aber auch ein glaubwürdiger Partner im Rahmen der GSVP.
Kommen wir zum Ukraine-Krieg. Wie soll die EU denn die Ukraine weiter unterstützen, Ihrer Meinung nach?
Also das, was jetzt jedenfalls notwendig ist, ist, dass man alle Möglichkeiten noch nutzt, auf diplomatischen Weg, so schwierig und so viele Rückschritte dann auch wieder da sind, am Ende des Tages doch zu einem Frieden auch zu kommen. Das ist das Allerwichtige meiner Meinung nach, weil das dauert jetzt schon über 3 Jahre an, dieses unendliche Leid. Wir haben der Ukraine, also Österreich, sehr stark auch geholfen, nicht nur mit staatlicher Hilfe in hunderten Millionen Euro, sondern auch über private Initiativen, wo wir eben humanitär, medizinisch und auch finanziell unterstützt haben. Das bleibt auch weiter so, aber am Ende des Tages muss das Ziel Frieden sein. Aber nicht einer gegen die Ukraine oder ohne die Europäische Union, das ist auch klar.
Jetzt ist es dennoch so, dass die USA ja schon mehrfach angedroht haben, ihre Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren. Was würde das denn für Europa bedeuten?
Ich meine, wir haben uns in Europa viel zu sehr verlassen auf andere, was unsere Verteidigungsfähigkeiten anbelangt. Daher ist es auch wichtig, dass es jetzt ein Weißbuch gibt, wo festgehalten ist, wo wir überall investieren. Jede Armee macht das ja jetzt, und Industriekooperationen sind da auch ganz wichtig und etwas ganz, ganz Kluges. Wir haben diese Woche Verteidigungsministertreffen in Polen, und da wird das auch die Frage sein, in welchem Bereich wir unsere Fähigkeiten auch aufrüsten müssen. Weil ganz Europa hat sich in Wahrheit verlassen auf Amerika, und man sieht jetzt, wie notwendig es ist, dass wir selbst wieder verteidigungsfähig und auch resilient werden als Europäische Union. Und daran muss jetzt sehr rasch gearbeitet werden.
Da steht ja auch immer wieder zur Diskussion, wie kann sich Europa gemeinsam verteidigen, Stichwort auch EU-Armee. Wie stehen Sie da gegenüber? Soll man darüber nachdenken angesichts der aktuellen Entwicklungen?
Also ich sehe jetzt die Notwendigkeit, dass jeder seine Hausaufgaben einmal im eigenen Bereich macht. Wir machen das mit unserer Mission vorwärts, mit unserem Plan hin bis 2032, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, mit dem Aufbau eben von einzelnen Fähigkeiten im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da macht das durchaus Sinn. Jetzt sind die Hausaufgaben zu machen, und zwar rasch.
Kommen wir noch einmal nach Österreich. Eine Expertenkommission prüft ja jetzt eine Verlängerung des Wehrdienstes. Derzeit beträgt er 6 Monate. Sind Sie eigentlich dafür, dass der Wehrdienst verlängert wird?
Also im Regierungsprogramm steht, dass man nach Alternativmodellen suchen wird, um die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres eben zu stärken. Ich persönlich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass ein Rückgehen zu dem Modell, das es damals gegeben hat, 6 plus 2 Monate, also eine 8-monatiger Wehrdienst, dass das uns zu einer entsprechenden Einsatzbereitschaft führt, mit alten Rezepten neuen Gefahren zu begegnen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt sinnvoll. Es ist wichtig, dass in dieser Expertengruppe gemeinsam auch mit der Wirtschaft und Industrie Modelle erarbeitet werden. Weil am Ende des Tages kriege ich die meisten Anfragen dann, wenn ein einzelner Koch zum Beispiel abgezogen wird für eine Milizübung während der Hauptsaison in einem Gasthaus. Das heißt, man muss Modelle finden, wo Verständnis auch von der Wirtschaft da ist. Aber wir haben einen großen Vorteil im Unterschied zu sehr vielen anderen europäischen Staaten. Wir haben die Wehrpflicht nach wie vor. Und wir haben die Möglichkeit, in diesen 6 Monaten die jungen Männer zu begeistern. Wir haben auch, jetzt feiern wir Jubiläum dann am 1. April, wir haben die Freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen eingeführt, haben dadurch die Anzahl der Soldatinnen auch schon heben können und müssen einfach das so sind, dass wir die Grundverdiener während der Zeit auch wie Kunden behandeln. Das war im Übrigen auch die Empfehlung der Parlamentarischen Bundesheerkommission.
Wann wird mit einem Ergebnis dieser Expertenkommission eigentlich zu rechnen sein?
Wir haben keinen Zeitplan vorgegeben im Regierungsprogramm. Ich glaube, das sind zunächst einmal die Hausaufgaben zu machen, die da zu finden sind, mit Grundwehrdienstbeauftragter, der einzusetzen ist, der sich kümmert um die jungen Männer und Frauen, um deren Anliegen. Das ist ein viel wichtigerer Schritt. Der Milizbeauftragte hat sich den Herbst eben selbst genannt, aber von unserer Seite gibt es da nicht diesen Zeitdruck.
Und wenn ich das richtig raushöre, Sie sehen das eher skeptisch. Sie meinen, eine reine Verlängerung würde jetzt per se das Problem nicht lösen.
Ich glaube, dass man nach neuen Modellen suchen muss. Ja, da haben Sie mich richtig verstanden. Im Einvernehmen auch mit der Wirtschaft und mit der Industrie. Und am Ende des Tages geht es ja immer darum, dass die Frage der Landesverteidigung eine ist, die uns als gesamte Gesellschaft betreffen muss. Daher fangen wir in der Schule schon an. Wir haben die Gewissensprüfung nicht mehr. Das heißt, der junge Mann kann sich bei der Stellung freiwillig entscheiden. Das heißt, ich muss ja mir vorher schon in der Schule schon überzeugt haben davon, dass das Bundesheer das Richtige ist, für das er, zu dem er Ja sagen soll. Und ich glaube, diese Aufgaben, die wir da zu erfüllen haben, das machen Jahrhunderte unsere Informationsoffiziere Tag für Tag, das ist viel entscheidender, dass nämlich die Frage pro Bundesheer fällt. Und die zweite Frage ist dann die, wie lange es dauert.
Aber ist das Bundesheer dann noch cool genug, unter Anführungszeichen?
Wir sind sehr viel cooler geworden und das merkt man ja jetzt schon an den einzelnen Zahlen, wenn man sich die Ausmusterungszahlen zum Beispiel an der Militärakademie, aber auch an der Heeresunteroffiziersakademie anschaut.
Und ganz zum Schluss noch, weil es natürlich auch immer wieder mitschwingt, wenn über den Wehrdienst und die Wehrpflicht diskutiert wird, eine Wehrpflicht für Frauen steht für Sie zur Diskussion oder schließen Sie das aus?
Da habe ich immer das Gleiche gesagt, wenn wir in Österreich als Frauen gleichberechtigt sind, dann können wir gerne darüber reden. Wenn man sich das Gender Pay Gap anschaut, wie viel auch der Betreuungsarbeit nach wie vor von den Frauen, egal ob es die Kinder anbelangt oder auch die zu pflegenden Angehörigen da ist, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da sind vielleicht in nordischen Staaten schon ein bisschen weiter.
Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.